Ich erinnere mich an ein Video von Angela Merkel aus dem Jahr 2015. Das haben wahrscheinlich einige von euch gesehen damals. Da sagte sie in einer Fragerunde, so vor allem an die christlich geprägten Menschen in Deutschland: Wir haben doch alle Chancen und Freiheiten, uns zu unserer Religion zu bekennen. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut, in einen Dialog einzutreten. Man kann ja über Merkel denken, was man möchte, aber ich muss sagen, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Eine Politikerin, eine Kanzlerin, die uns Christen an unseren Auftrag erinnert, die uns ermutigt, unsere Mission anzunehmen. Das ist wahrscheinlich einmalig in der deutschen Geschichte. Haben wir doch den Mut, uns zu unserem christlichen Glauben zu bekennen? Haben wir doch den Mut, zu sagen, dass wir Christen sind? Haben wir doch den Mut, in einen Dialog einzutreten? Und ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung und diese Ermutigung, uns zu unserem Glauben in dieser Welt zu bekennen. Denn es fällt uns nicht leicht, zu unserem Glauben zu stehen, geschweige denn über unseren Glauben mit anderen zu sprechen, in einen Dialog einzutreten. Oft sind wir sprachlos, weil wir nicht so recht wissen, wie können wir heute angemessen vom Glauben reden. Denn wir verbinden mit dem Thema ganz verschiedene Erfahrungen und Gefühle. Wir haben einerseits erlebt, dass es wichtig war, dass andere uns vom Glauben erzählt haben. Wir haben in Erinnerung, dass manche Worte ins Schwarze getroffen haben, auch bei uns selbst. Wir haben gemerkt, wie wichtig das ist, was zu hören vom Glauben. Und andererseits erinnern wir uns da auch an so manche Momente, wo irgendwie unpassend vom Glauben geredet wurde. Wo vielleicht mit Worten Druck gemacht wurde. Da wurde versucht, jemanden zu überreden, wie bei so einer Verkaufsveranstaltung. Also wir haben einerseits erfahren, dass Mission nicht ohne Worte geht. Ob wir wollen oder nicht, es gehört dazu, dass wir über unseren Glauben reden. Und wir haben ja auch was zu sagen. Und andererseits wollen wir aufgrund unserer Erfahrungen, die wir da gemacht haben, auch nichts überstellen. Wir wollen auch nicht aufdringlich werden. Und deswegen fragen wir uns, ja, was soll ich sagen und wie soll ich es eigentlich sagen? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Lord, I lift your name on high, haben wir eben gesungen. Ja, aber wie denn bitte? Wie kann ich denn deinen Namen groß machen? Wie kann ich heute über meinen Glauben reden, ohne rot zu werden? Mich bewegt die Frage schon lange. Vielleicht denkt ihr, ja, der Pastor davon, der weiß doch, wie das geht. Der kann doch bestimmt ganz locker mit Leuten über den Glauben reden. Von wegen, einem persönlichen Gespräch über den Glauben zu reden, ist viel schwerer, als hier vorne auf der Kanzel zu stehen. Ihr seid ja alle freiwillig hier, ihr wollt zuhören. Da gehe ich jetzt mal zumindest von aus, also die Türen sind mal noch offen. Ja. Aber in persönlichen Gespräch ist das ja gar nicht gesagt, dass mein Gegenüber was vom Glauben hören will. Was soll ich da sagen? Was ist das richtige Maß? Soll ich trotzdem die christliche Keule rausholen? Hauptsache, ich habe es ihm gesagt und was er dann daraus macht, ist sein Bier. Oder es lieber ganz lassen, bevor ich zu aufdringlich werde. Wie können wir heute angemessen von unserem Glauben reden? Wenn das eine Frage ist, die auch du dir stellst, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel geschafft. Denn es gibt nicht die eine richtige Antwort auf die Frage und die eine Antwort werden wir auch heute Morgen nicht finden. Deswegen ist es in meinen Augen schon ganz viel wert, wenn wir diese Frage überhaupt haben. Wenn wir diese Frage immer wieder für uns bewegen, wie kann ich heute angemessen vom Glauben reden? Denn allein, dass wir diese Frage stellen, zeigt doch, dass wir unser Gegenüber ernst nehmen. Dass wir uns Gedanken über unser Gegenüber machen. Dass wir unser Gegenüber als Menschen mit einer eigenen Geschichte wahrnehmen. Dass wir den anderen nicht nur zutexten wollen, sondern dass wir bereit sind, in einen echten Dialog einzusteigen. Das ist das A und O. Dass wir nicht nur immer von unserem Glauben reden, sondern dass wir für einen Dialog bereit sind. Dazu gehört eben auch wahrnehmen und zuhören, was der andere zu sagen hat und wie es ihm auch damit geht, was ich sage. Wenn wir das verstanden haben, haben wir schon ganz viel verstanden. Aber Achtung, ein Dialog macht das Ganze nicht leichter, das Reden über den Glauben. Ich glaube sogar im Gegenteil, gerade der Dialog ist eine echte Herausforderung. Denn werde ich die richtigen Worte finden? Und gerade beim persönlichen Dialog kann uns doch der Mut verlassen. Spreche ich jetzt den Glauben an oder lieber nicht? Ist mir das zu heiß jetzt gerade? Auch unter der Voraussetzung, dass es um einen Dialog geht, bleibt es also eine Frage, wie können wir angemessen über den Glauben reden? Ich will da jetzt nicht im Freiflug noch ein Brainstorming machen zu der Frage, mal Ideen sammeln, sondern mal jetzt in den Bibeltext schauen, den wir eben gehört haben. Von ihrem Glauben reden, das ist nämlich auch das, was Petrus und Johannes im Bibeltext in Apostelgeschichte 4 tun. Einerseits erleben sie, dass viele, die Petrus reden gehört haben, zum Glauben kommen. Viele kommen zur Gemeinde dazu. Und andererseits erleben sie aber auch heftigen Widerstand. Sie werden ins Gefängnis geworfen und müssen vor den Obersten Rede und Antwort stehen. Und das war eine heikle Situation, denn der Bibeltext sagt, Vers 13, Petrus und Johannes waren keine Gelehrten. Einfache Leute waren es. Ja, und das stimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Beide waren nicht so gelehrt wie die, die da im Hohen Rat saßen. Beide waren Fischer. Man könnte sagen, das waren Nobodies. Beide hatten nicht halb so viel Ahnung von den Schriften wie die Mitglieder des jüdischen Rates. Und sie hatten auch nicht so gut argumentieren gelernt wie sie. Sie hatten keine rhetorische, geschweige denn eine theologische Ausbildung. Und ausgerechnet diese beiden stehen da jetzt vor dem Hohen Rat, vor dem Rat und sollen Rede und Antwort stehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Ratsherren da gedacht haben, ganz selbstsicher, na, wollen wir mal sehen, was die beiden uns da zu sagen haben. Und dann geschieht es. Der Fischer Petrus fängt an zu reden und antwortet mit sehr deutlichen Worten. Er scheint keine Angst zu haben, bietet die Stirn. Und am Ende, als er fertig ist, sitzen die Gelehrten mit offenem Mund verblüfft auf ihren Plätzen und wundern sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftreten. Wie ist das möglich? Die Antwort finden wir kurz bevor Petrus zu reden beginnt. Denn bevor er losgeht, gibt es eine kurze Notiz im Text. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Also Petrus und Johannes erleben hier, wie Gott ihnen in dieser brenzligen Situation, wo sie als kleine Leute vor den Gelehrten des Volkes sprechen müssen, durch seinen Geist die richtigen Worte gibt, die treffen, sodass die Gelehrten sich am Ende nur noch die Augen reiben können und sich nur wundern können. Gott sei Dank müssen wir hier in Deutschland nicht aufgrund unseres Glaubens ins Gefängnis und auch nicht vor einem hohen Gericht unseren Glauben verteidigen. Aber ich glaube, auch wir kennen andere Situationen, in denen wir gefragt sind, etwas zu unserem Glauben zu sagen. Wir kennen Situationen. Und wie oft verlässt uns da schnell der Mut, weil wir denken, ich bin doch nur eine einfache Person, ich bin ein Nobody. Was soll ich denn bitte dazu sagen? Ich bin doch jetzt nicht der Richtige, der dazu etwas sagen soll, das müssen doch andere tun. Kennt ihr diese Gedanken? Deswegen ist das Erste, was ich uns als Ermutigung heute mitgeben möchte, dass Gott auch jedem von uns zur rechten Zeit die richtigen Worte schenkt, durch seinen Geist. Darauf können wir vertrauen. In den vielen verschiedenen Situationen, in denen wir stehen, nicht vor dem hohen Gericht, aber am Arbeitsplatz, in der Schule, im Tennisclub, wo auch immer, da wo du Rede und Antwort stehen musst, wird Gott die richtigen Worte schenken. Und ja, ich glaube, vielleicht gerade auch dann, wenn du es mit einfachen Worten und nicht mit besonders gelehrten Worten tust und vom Glauben sprichst, auch dann kann es Gott gebrauchen. Das tut er durch seinen Geist. Und wenn wir dann den Bibeltext ganz noch weiterlesen, dann merken wir, dass wir genau darum Gott auch immer wieder bitten können. Herr, schenk mir die richtigen Worte. Du weißt, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Hilf mir. So machen es die Apostel in Vers 29. Herr, höre, wie sie uns tun. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Und nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Lasst uns vertrauen, dass Gott an den Orten, an die er uns stellt, nicht unbedingt die Erde beben lässt, aber dass er uns die Worte schenkt und den Mut, den wir brauchen, um uns von unserem Glauben zu reden. Und vielleicht merkt ihr an dieser Stelle, dass wir wieder ziemlich genau auf das stoßen, was schon bei unserer letzten Predigt zum Jahresthema das Thema war, nämlich, dass wir nicht in unserer eigenen Mission unterwegs sind, sondern in Gottes Mission. Also dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir mit aller Kraft und Gewalt möglichst viel tun, sondern Gott selbst tut. Gott selbst handelt, denn es ist seine Mission, nicht unsere Mission, die wir mit aller Kraft zum Erfolg führen müssen. Und im Blick auf unser Thema heute bedeutet das eben, nicht nur wir müssen reden, sondern Gott redet zu den Menschen. Das heißt nicht, wir müssen besonders kluge Worte immer finden. Nicht wir müssen so lange reden, bis wir jemanden überzeugt haben. Denn nicht wir müssen jemanden überreden, denn wir sind in Gottes Mission unterwegs. Er spricht zu den Menschen. Und das tut er auf ganz vielen Wegen. Auf Wegen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Aber er tut es. Und das kann uns gelassen machen. Gelassen machen, wenn wir Rede und Antwort stehen, wenn wir über den Glauben reden. Denn unsere Worte, die sind ein Puzzleteil in dem großen Ganzen, was Gott in dieser Welt tut. Er hat viele Wege. Und ein Weg ist, dass er auch durch uns spricht. Das tut er. Auch wenn wir selbst uns unfähig fühlen. Das heißt nicht, dass wir auf einmal alles perfekt erklären müssen. Nein, Jesus sendet uns mit allen Ecken und Kanten, mit allen Fehlern und mit allen Zweifeln in die Welt. Ja, ich sage auch manchmal leider. Ich würde es mir auch manchmal lieber anders wünschen. Aber er sendet uns so, wie wir sind, in diese Welt. Aber er schenkt uns den Mut und die Worte, die wir brauchen. Denn er selbst hat Interesse daran, dass es gelingt. Und deswegen können wir darum bitten, dass wir die Worte finden, die wir in dem jeweiligen Gespräch brauchen. Bei Petrus und Johannes ist es am Ende sogar so, dass der jüdische Rat ihnen verbietet, weiter von Jesus zu reden. Und für den Fall, dass sie es doch tun, wird Strafe angedroht. Ich bin mir ziemlich sicher, spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, okay, wenn ihr das sagt, liebe Ratsherren, dann wird das wohl so richtig sein. Dann werde ich das wohl besser nicht weiter so machen. Denn ich muss sagen, die letzte Nacht im Gefängnis war nicht so schön, dass ich da noch mal rein müsste. Aber was tun Petrus und Johannes? Sie sagen, sorry, tut uns leid, wir können nicht verschweigen, was wir gehört und gesehen haben. Ich glaube, spätestens hier merken wir, es ist nicht nur ihre Kraft im Spiel, sondern Gottes Kraft. Er gibt ihnen den Mut, nicht zu schweigen. Obwohl sie als kleine Fische allen Grund hätten, vor den mächtigen jüdischen Ratsherren zu kuschen. Und kaum zu glauben, am Ende lassen sie Petrus und Johannes tatsächlich frei. Sie drohen ihnen nochmal, aber sie lassen sie frei. Warum macht der jüdische Rat das? Wir lesen in Vers 21, weil sie keine Möglichkeit sahen, die beiden zu bestrafen. Denn das ganze Volk lobte Gott für das, was geschehen war. Also Johannes und Petrus haben mächtig Eindruck bei den Leuten im Volk hinterlassen. Warum? Was haben sie so Tolles in ihrer Rede gesagt? Sie haben von Jesus erzählt, okay. Sie haben erzählt, dass er gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Dass Jesus die Rettung ist, ja. Ist das, was bei dem Volk Eindruck macht? Nein. Aber es ist auch noch nicht alles, was sie gesagt haben. Sie kommen nämlich auch auf den Gelähmten zu sprechen, den sie gesund gemacht haben. Der steht nämlich in dem Moment der Anhörung zusammen mit ihnen vor dem Hohen Rat, wahrscheinlich als Zeuge. Und sie sagen, durch die Kraft von Jesus ist dieser Mann hier gesund geworden. Schaut ihn euch an, er steht vor euch. In dem Bibeltext wird deutlich, das ist es, was in der Situation den Unterschied macht. Das ist das, was wirklich Eindruck hinterlässt. Nicht, dass Petrus und Johannes irgendeine ausgefeilte Glaubenstheorie darlegen können, sondern am Ende ist das Entscheidende, dass der Gelähmte, der geheilt wurde, neben ihnen steht. Und sie berichten können, dass sie die Macht von Jesus erlebt haben und sie die Macht von Jesus in dem Leben von diesem Mann gezeigt hat. Das ist es, was Eindruck beim Volk macht. Das Volk dazu führt, dass sie Gott loben. Loben für das, was geschehen ist. Und es hinterlässt auch beim Hohen Rat ziemlich Eindruck. Und sie sahen den Gelähmten bei ihnen stehen und sie waren nicht in der Lage, etwas dagegen zu sagen. Gegen eine Glaubenstheorie hätten die Obersten auf jeden Fall irgendwas einzuwenden gehabt. Aber gegen das, was an dem Gelähmten geschehen ist, können sie nichts sagen. Da sind sie machtlos. Ich glaube, an der Stelle können wir was Grundlegendes für unser Reden vom Glauben lernen. Nämlich, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass wir Glaubenswahrheiten in unseren persönlichen Gesprächen an den Mann oder an die Frau bringen müssen. Es geht nicht darum, über den Glauben an sich zu reden, sondern von meinem Glauben zu berichten. Gerade in persönlichen Gesprächen ist es wenig hilfreich, dogmatisch vom Glauben zu reden. Also so und so ist das und übrigens so und so musst du das auch glauben. Sondern das Entscheidende ist, zeugnishaft von unseren Erfahrungen im Glauben zu erzählen, dass wir Gottes Macht erlebt haben in unserem Leben und auch im Leben von anderen. Warum ist das hilfreich, auf die Weise vom Glauben zu reden? Ich glaube, der Grund ist, wenn ich nicht nur einfach feststehende Glaubenssätze verkünde, die andere jetzt zu glauben haben, sondern wenn ich von mir erzähle und erzähle, wie Jesus mir begegnet ist, dann öffnet sich ein Raum für das Gespräch. Ein Raum für den Dialog. Den eröffne ich, indem ich nicht nur Glaubenswahrheiten von mir gebe, sondern wenn ich anfange, von mir zu erzählen, wo Jesus mir begegnet ist. Das ist so wichtig, denn wir können doch niemanden mit guten Argumenten zum Glauben überreden. Wir können von unseren Glaubenserfahrungen erzählen, ja. Damit vereinnahmen wir auch niemand anderen, sondern wir respektieren auch, wenn der andere oder die andere Erfahrungen gemacht hat. Wir stülpen dem anderen nichts über, was er am besten auch jetzt noch sofort glauben soll. Sondern ich erzähle schlicht und einfach von meinem Glauben und unser Gegenüber ist frei, darauf zu reagieren oder vielleicht auch nicht darauf zu reagieren. Vielleicht macht uns das auch selber einfach mutiger und gelassener in Gesprächen, weil wir wissen dürfen, es kommt in Gesprächen über den Glauben nicht darauf an, dass wir alles haarklein erklären können und dass wir auf jede theologische Frage auch die richtige Antwort haben. Sondern das Entscheidende ist, dass wir Jesus und seiner Macht begegnet sind. Lasst uns davon erzählen, lasst uns davon reden. Dann werden vielleicht einige sagen, Moment, also dass Johannes und Petrus da was zu erzählen haben, das kann ich mir vorstellen. Aber ich? Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben, sagen sie. Ja. Es ist ja klar, dass sie nichts verschweigen. Und die haben ja so viel mit Jesus erlebt. Die haben so viel gesehen und gehört. Aber was soll ich denn bitte erzählen? Was soll ich denn bitte sagen? Für Petrus und Johannes ist das, was sie von Jesus gehört und gesehen haben, der Ausgangspunkt. Das ist das, was sie motiviert und antreibt. Und auch für uns ist das der Ausgangspunkt. Für unsere Mission, für unser Reden und für unser Reden vom Glauben ist das der Ausgangspunkt, dass wir etwas von Jesus in unserem Leben gehört und gesehen haben. Aber ist da eigentlich was? Ja, ich bin überzeugt. Auch du hast etwas gehört und gesehen. Vielleicht hast du nicht gesehen, wie ein Gelähmter wieder laufen kann. Aber Gott wirkt auch in deinem Leben. Jesus begegnet uns auch heute. Da hat Mission ihren Ausgangspunkt. Nicht in irgendeiner Strategie oder Methodik, sondern in der Begegnung mit Jesus. Das ist die Quelle, dass uns Gott selbst mit seiner Liebe begegnet. Und weil er das tut, deswegen hast auch du etwas zu sagen. Ich glaube, das Problem ist vielmehr, dass unsere Seele so schnell vergisst. Deswegen fordert ja schon der Beter vom Psalm 130 selbst auf: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Ja, und ich weiß von mir selber, wie schnell ich schwarz sehe, weil ich die Dinge, die Gott getan hat und auch gerade tut, nicht im Blick habe. Ich sie aus dem Blick verliere. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss zu einer Aktion herausfordern. Und zwar euch im nächsten Monat, in den nächsten 3 Wochen vor Ostern und die 2 Wochen nach Ostern, Zeit dafür zu nehmen, um dir bewusst zu machen, wo Gott in deinem Leben gewirkt hat und auch gerade noch wirkt. Ich will euch herausfordern, die Schätze in eurem Leben mal zu heben. Es euch aufzuschreiben, was Gott in eurem Leben tut, in eurem Alltag. Und was er schon getan hat, haltet es fest, damit eure Seele es nicht vergisst und euch bewusst wird, was ihr auch alles anhabt. Und meine Idee ist, in gut einem Monat, am 21.04., können dann einige berichten von ihren Schätzen, die sie da wieder entdeckt haben im Gottesdienst. Da könnte man natürlich sagen, wenn das mal nicht schief geht, mein Lieber, ob sich da wohl jemand meldet. Ja, es ist mutig. Ich habe es nicht in der Hand, ob da was kommt. Aber ich bin überzeugt, du und ich, wir haben was zu erzählen. Wir haben was anderes zu erzählen als Petrus und Johannes. Aber Gott selbst ist in einer Mission in dieser Welt unterwegs und wirkt in dieser Welt und deswegen auch in deinem Leben. Das geschieht nicht so, dass wir es jede Sekunde spüren. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Aber es geschieht. Gott wirkt und er wirkt auch weiterhin. Und wir können erleben, dass Gott etwas tut. Und es ist wichtig, diesen Schatz nicht zu verrosten zu lassen, sondern ihn auch hervorzuholen, ihn auch mal zu polieren. Er ist es wert. Für uns selbst ist es das wert. Und auch, weil es vielleicht andere Menschen zu Gott hinbewegen kann. Weil es vielleicht andere Menschen dazu bewegt, Gott zu loben, wie damals auch das Volk auf einmal anfing, Gott zu loben. Vielleicht sagt ihr, ich will aber davon auf keinen Fall anderen Leuten erzählen. Okay, dann macht es für euch, damit eure eigene Seele nicht vergisst, was er euch Gutes getan hat. Schreibt euch auf, was euer Schatz ist. Vielleicht, was passiert ist, als ihr Jesus das erste Mal begegnet seid. Oder vielleicht auch, was er in den letzten Monaten getan hat. Es tut gut, das aufzuschreiben und sich bewusst zu machen. Und dann lasst uns beten, dass Gottes Geist uns den Mut schenkt, darüber auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Lasst uns vertrauen, dass Gott uns zur rechten Zeit die richtigen Worte schenkt, wie damals bei Johannes und Petrus. Klar, wir haben was anderes zu erzählen als die beiden, aber du und ich, wir haben was zu sagen. Ich bin gespannt, am 21. April davon zu hören. Amen.